jetzt mal ehrlich. Wir haben über 1200 Mitglieder in der VIK. Wer sind diese Menschen? Was machen sie so? Viele Branchen sind mit hochinteressanten Kolleginnen und Kollegen vertreten. Und einer erzählt uns heute etwas über sich, die VIK und wie ehrbares Verhalten von Kaufleuten sich auch in der Digitalisierung widerspiegelt. Deshalb sagen wir Moin und herzlich willkommen Daniel Kresin von Ergon Datenprojekte GmbH zu einer Folge VIK at Home.
Vielen Dank.
Hi, vielen Dank, dass du dir Zeit für unseren Podcast nimmst. Mit mir vor dem Mikrofon natürlich wieder mein lieber Marc. Moin Marc.
Ja, moin zusammen.
Und für alle, die noch nicht das Vergnügen hatten, Daniel Kresin persönlich kennenzulernen, hier ein paar Fakten. Den gebürtigen Hamburger zog es zum Studium der Wirtschaftsinformatik ins auch nordisch geprägte und nicht allzu ferne Kiel. Währenddessen begann auch sein Engagement bei der Ergon Datenprojekte GmbH. Über viele Auslandsstationen in Athen, Wien und London erklomm er die Karriereleiter und wurde 2009 Gesellschafter und passiver Geschäftsführer. Mittlerweile ist er alleiniger Gesellschafter und überhaupt nicht mehr passiv. Unserer Versammlung gehört er seit vielen Jahren an und ist seit 2019 auch Mitglied des erweiterten Vorstands. Der 43-jährige Sympath ist allerdings auch mit Vorsicht zu genießen. Abgerissene Knöpfe an Hemden und Jacken springen ihm sofort ins Auge und ihn irritieren ihn. Doch einem wahren Hamburger Gentleman merkt man das nicht an. Dafür ist er, manchmal übertrieben, strukturiert. Um sich davon und vom stressigen Berufsalltag zu erholen, hilft gutes Essen, gutes Bier und Zeit mit der Familie. Moin Daniel.
Hi. Klingt ganz hervorragend, klingt sehr nach mir. Vielen Dank für die Einladung, schön hier zu sein.
Gerne. Schön, dass du da bist. Mich interessiert immer vorweg, wann und wie bist du zur VIK gekommen?
Die Frage ist gar nicht so romantisch zu beantworten in diesem Fall. Ich bin, hast du ja gerade gesagt, Merlin, 2009 Geschäftsführer und Gesellschafter der Ergon Datenprojekte geworden und um das Logo der VIK auf der Webseite oder irgendwo anders führen zu dürfen, müssen alle Geschäftsführer Mitglieder der Versammlung eines ehrbaren Kaufmanns sein. Und so wurde ich auch Mitglied. Jetzt sehe ich das natürlich inzwischen ein bisschen anders. Dann mache ich das nicht nur, um das Logo irgendwie dazu zu sehen, sondern habe so aus der eigenen Erfahrung festgestellt, dass es irgendwie ganz wichtig für mich, diese Werte nach außen verkörpern zu können.
Ja, das klingt nachvollziehbar. Wie hast du die VIK damals wahrgenommen? Wie bist du drauf gekommen?
Ja, wahrgenommen, schwierig. Ich habe auch zu der Zeit noch in London gelebt und habe das gar nicht so aktiv alles verfolgt. Ich wusste, es gibt natürlich diese häufig erwähnte Jahresschlussversammlung. Bin dann, nachdem ich 2011 wieder in Hamburg war, mehr ins Netzwerken eingestiegen und habe ein, zwei Mitgliederversammlungen besucht und war da damals tatsächlich noch sehr abgeschreckt, weil es ein homogenes Bild der sehr viel älteren weißen Männer war. Das war tatsächlich etwas, wo ich geschaut habe, kann ich mich irgendwie engagieren, habe aber auch wenig Zugang gefunden, auch wenig Interesse gehabt und habe das erstmal so zur Seite gelegt. Also es war nicht so das Anziehendste, was es gab.
Bist du so ein typischer Vereinsmensch? Bist du noch in anderen Vereinen tätig?
Das ist eine gute Frage. Ich würde eigentlich sagen, ich bin überhaupt kein Vereinsmensch. Also ich bin nicht im Sportverein oder irgendwie sowas. Das hat mich früher als Jugendlicher überhaupt nicht interessiert. Mit so einer Burschenschaft hättest du mich wahrscheinlich auch jagen können, egal ob schlagend oder nicht. Dann 2011, als ich wieder zurückgekommen bin und plötzlich ja dieser aktive Geschäftsführer war, das heißt auch von den Kollegen und Kolleginnen, mit denen ich bis dahin relativ, ich sag jetzt mal auf Augenhöhe, das hat sich nicht unbedingt verändert, aber ich glaube, jeder weiß, was ich meine, gearbeitet habe, die haben mich plötzlich so behandelt, als wäre ich ein Geschäftsführer und wollten plötzlich, dass ich die Probleme löse, die ja für mich eigentlich auch nur einen Tag oder seit einem Tag aus einer anderen Perspektive beobachtet werden. Und da habe ich gemerkt, ich brauche Austausch. Und zwar Austausch von oder mit Leuten viel eher, die eine ähnliche Situation haben, die ähnliche Erfahrungen schon gehabt haben. Und da bin ich dann tatsächlich eingestiegen und habe mal verschiedene Netzwerke, das würde ich sagen, statt Vereine, erstmal ausgetestet und bin dann aber durch viel, viel Zufälle bei den Wirtschaftsjunioren gelandet. Und das war so der erste nicht eingetragene Verein, den ich hier in Hamburg kennengelernt habe. Und das hat mich tatsächlich fasziniert und auch dazu gebracht, mich mehr bei der VIK zu engagieren. Und daher bin ich ein typischer Vereinsmensch. Nein, aber bei der VIK und bei der WJ würden wahrscheinlich viele sagen, da ist er bestimmt.
Das heißt, also eigentlich der Drang nach Gleichgesinnten.
Auf jeden Fall. Der Drang nach Gleichgesinnten und aber auch Leuten, von denen du was lernen kannst, wo du dich einfach austauschen kannst, auch wieder auf Augenhöhe, wo du einfach mal sagen kannst, hey, das Problem schon mal gehabt, oder wo jemand anders vielleicht mal sagt, ja, ich habe gerade diese Herausforderung, oder kannst du sagen, das hatte ich auch schon mal, können wir uns mal darüber austauschen. Das fand ich total gut.
Und da bist du bei der VEK an der richtigen Adresse gelandet, sagst du?
Inzwischen ja. Die VEK hat sich ja stark verändert. Also der Gunter Mengers hat das ja auch schon deutlich erzählt. Und für mich hätte der Zeitpunkt nicht besser sein können. Ich war bei den Wirtschaftsjunioren bei der Handelskammer Hamburg. Das ist ja auch so ein handelskammernaher Verein aus 130 Führungskräften, die aber so eine Altersgrenze haben. Und man scheidet egal was mit 40 aus. Da bin ich ausgeschieden, gerade als die Versammlung eines ehrbaren Kaufmanns angefangen hat, ihre Ausschüsse zu bilden und damit Aktivitäten zu entwickeln. Mhm. Wir haben schon ein Projekt, was es ja auch weiterhin gibt, das Projekt Unternehmer lernen von Unternehmern, gemeinsam mit der VEK gemacht. Und dadurch hatte ich schon ein bisschen Kontakt und habe vor dem Ende, ja, wie das so ist bei so Übergängen, vor dem Ende des einen schon dafür gesorgt, dass ich irgendwie einen guten Übergang habe ins nächste und konnte mich da dann engagieren. Und inzwischen ist es tatsächlich etwas, wo ich sagen muss, ein tolles Netzwerk, gibt tolle, interessante Charaktere. Also sonst gäbe es ja wahrscheinlich den Podcast auch, wo über Schnarchnasen und Schnarchnasinnen sitzen würden. Das ist tatsächlich wahnsinnig.
Das habe ich in den letzten Folgen auch wahrgenommen. Also alle Gäste, die wir bisher hatten, ganz spannende Charaktere, wirklich. Aber ich habe im Vorfeld ja auch erfahren, du bist im erweiterten Vorstand. Was motiviert dich zur Mitarbeit im Vorstand und im Ausschuss Unternehmertum, in dem du ja tätig bist?
Das kommt wahrscheinlich tatsächlich auch sehr durch diese Arbeit bei den Wirtschaftsjunioren erstmal, wo ich auch das Thema Unternehmertum stark bearbeitet habe. Da gab es auch einen Ausschuss Unternehmertum, den habe ich auch lange erst als Ausschuss Obmann oder erst Mitglied, dann Obmann, dann als Vorstandsverantwortlicher, so wie die Corinna ja unser Pate oder unsere Patin ist, begleitet. Und genau, war da auch im Vorstand. Jetzt hat mich natürlich dieses Thema erstmal bei der VEK auch total fasziniert, dafür zu sorgen, das Netzwerk der VEK, die 1200 Leute irgendwie zu nutzen, um einen Mehrwert zu stellen. Und wir haben ja diesen Ausschuss auch aus dem Boden gestampft. Es gab ja eigentlich nur dieses eine Projekt, was es gemeinsam mit den Wirtschaftsjunioren gibt. Und die Chance, das von Anfang an zu gestalten, mit Leuten, die irgendwie Lust haben, zu formen, Projekte zu formen. Und das ist dann ja leider so wie Sandburgen bauen, wenn man sie einmal gebaut hat, dann muss man sie jetzt auch verwenden. Das ist ja auch nicht gerade einfach, das alles gemeinsam zu machen. Das fand ich total spannend oder finde ich immer noch total spannend. Und dazu natürlich auch die Versammlung eines ehrbaren Kaufmanns bei diesen Veränderungen oder bei diesem Prozess der Veränderung zu begleiten, finde ich wahnsinnig herausfordernd. Und ich glaube, ich kann solche Sachen nicht einfach nur konsumieren. Das ist ja auch super, wenn man das kann. Ist ja bei der VEK auch mega. Ich muss dann auch mitgestalten. Also wenn ich das Gefühl habe, das tun zu müssen zumindest.
Dann juckt es in den Fingern.
Total.
Sehr cool. 1200 Mitglieder, die kommen wahrscheinlich nicht alle von alleine. Hast du auch schon neue Mitgliederinnen und Mitglieder aktiv angeworben?
Ja, mache ich immer, wenn mir jemand Interessantes über den Weg läuft oder vor die Flinte läuft, dann versuche ich das tatsächlich, gerade um natürlich auch diese Diversität innerhalb der VEK ein bisschen stärker zu erhöhen. Wir haben ja, glaube ich, neulich gehört, 120 Frauen, knapp 10%, 130 Frauen irgendwie so, hatte Corinna erzählt, das ist zu wenig. Generell der Anteil erwähnte Anteil an älteren Herren, ich sag mal so ab 40 oder ähnlich, ist einfach zu hoch. Da müssen wir jetzt dafür ein bisschen sorgen, dass sich das.
Merlin guckt zu Boden. 40 ist nicht so weit entfernt.
Nee, ist nicht. Aber das bei mir ist das sowieso nicht so das Problem. Die Haare sind eh schon ab, was soll denn noch kommen?
Und ich finde 40 ist nicht so schlimm. 30 ist viel anstrengender.
Wobei ich sagen muss, ich war, also mit 30 bin ich in so eine Phase eingetreten, wo ich deutlich ruhiger und zufriedener mit allen Dingen war. Ich habe mich nicht mehr über jeden Mist aufgeregt. Ich war, also gleichmütig bin ich nicht, aber mir geht's besser. Also ich muss sagen, ich fand's großartig, 30 und älter zu werden.
Ja, das habe ich, glaube ich, da noch nicht geschafft. Das hat eingesetzt bei mir, merke ich, stark. Aber 30, da dachte ich schon, ist komisch. Das Jahr, wo man 30 war, da haben wir immer gesagt, ui, schwierig, jetzt kommen Kinder.
Ja.
Das war mit 31 war das dann wieder weg. Also keine Angst da draußen, alles okay. Aber mit 40, das war schlimm.
Mein bester Freund, der auch älter ist, der hat an meinem 30. Geburtstag seine Hand auf meine Schulter gelegt, hat gesagt, ja, herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Der körperliche Verfall hat längst begonnen, du wirst es aber erst in den nächsten 10 Jahren merken. Lass dich heute feiern. Das war alles. Ja, okay.
Danke für diese...
Ja, ja, er hatte nicht Unrecht. doch zu euch. Also erstmal muss ich sagen, mir ist jetzt eingefallen, wir könnten ein Trinkspiel aus dem Podcast machen. Immer wenn jemand Jahresschlussversammlung sagt, müssen alle einen trinken. Das wird total witzig. Dass sich das nun wirklich jetzt auch in Folge 8 so komplett durchgezogen hat. Bisher in jeder Folge Jahresschlussversammlung nicht nur einmal. Also wäre total witzig. Aber was ja auch total gut ist, was ihr macht im Ausschuss Unternehmertum. Vielleicht erzählst du mal, was macht ihr da eigentlich genau?
Was machen wir genau? Wir versuchen, Hamburg als Standort interessanter zu machen, den Unternehmern, Unternehmerinnen in Hamburg verschiedene Anlaufstellen zu geben, um besser zu arbeiten, um Hamburg attraktiver zu finden. Das würde ich grob mal so zusammenfassen. 3 Projekte. Das ist einmal Unternehmerlernen von Unternehmern. Das ist das Projekt, was wir mit den Wirtschaftsjunioren machen, wo wir versuchen, erfahrene Unternehmer, Unternehmerinnen mit noch Unternehmer, Unternehmerinnen, die so ein bisschen mehr am Start sind, die so seit 1-2 Jahren ihre Selbstständigkeit haben, aber schon erste Erfahrungen, erste Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen haben, zusammenzubringen, damit die auf Augenhöhe sich austauschen können. Das ist ganz schön, weil wir davon weg wollen, dass immer diese Mentorenbeziehung zwischen, in Anführungsstrichen, alt und jung, so, sondern halt wirklich einen Austausch auf Augenhöhe, der für beide Vorteile hat, weil wir wirklich denken und auch gesehen haben, dass man da voneinander lernen kann und nicht nur. Das ist das Projekt Unternehmer lernen von Unternehmern. Das ist nicht nur für VEK-Mitglieder, aus denen, ich sag mal, generieren wir unsere Erfahrenen. Die Wirtschaftsjunioren, die schubsen uns so die jüngeren oder noch unerfahrenen Unternehmer, Unternehmerinnen zu. Generell ist es aber ein Projekt, was auch für alle offen ist. Da kann man uns auch gerne ansprechen, wenn man einfach mitmachen möchte und diesen Austausch. Dann haben wir das Projekt Unternehmer Lotse. Da bieten wir Unternehmerinnen die Chance, wenn sie ein Problem, eine neue Herausforderung haben, zu uns zu kommen. Quasi wie so eine, das kann man sich dann vorstellen, der Begriff Lotse ist ja da drin. Also sprich, wenn man mit so einem Schiff in den Hafen kommt, weil man sich in dem Hafen nicht auskennt, hilft einem der Lotse bei dieser, oder die Lotsin gibt es ja glaube ich auch, bei der Herausforderung, das Schiff dorthin zu bekommen, wo es sein sollte. Und genauso ist das hier. Da kommt dann jemand mit einer neuen Herausforderung, möchte internationalisieren, möchte ein Produkt launchen oder ähnliches, hat das vorher nicht gemacht, schildert uns das Problem und wir stellen diese Problemstellung rein in die VEK. Die Mitglieder, Mitgliederinnen, die das Problem schon mal hatten, die können sich dann melden und können sagen, hey, dazu kann ich was sagen, kann ein bisschen coachen und dann begleiten. Ganz ähnlich gestaltet sich der Nachfolgekompass. Da geht es aber ganz konkret um das Problem der Unternehmensnachfolge. Merlin, wenn ich das richtig verstanden habe, du hast das ja hinter dir.
Ja, von der einen Seite.
Von der einen Seite. Und das ist ja ein Problem, was auch, oder ein Komplex, der ja wirklich nicht einfach ist. Ich merke mir das auch, dass du das hast, weil wir immer wieder auch Leute brauchen, die diese Erfahrung gemacht haben und mal darüber berichten. Weil wir so diese verschiedenen Sichtweisen, also sprich, ich bin Unternehmer, Unternehmerin, ich suche jemanden, der mir nachfolgt oder vielleicht auch, ich möchte das in der Familie machen, beziehungsweise wenn ich das von der anderen Seite sehe, ich möchte in ein Unternehmen reingehen, sind ja wahnsinnig viele Herausforderungen. Ich habe das ja auch selbst hinter mir und hätte mir gewünscht, dass da irgendjemand dabei ist und mich ein bisschen berät. Dann wäre ich da nicht so blauäugig reingegangen. Und das versuchen wir so ein bisschen abzufedern und bieten dafür das Projekt Unternehmer, sorry, der ist das Projekt Nachfolgekompass. Die letzten beiden Projekte, der Unternehmerlotse und der Nachfolgekompass, sind auch komplett nach außen gerichtet. Da kann man sich also auch einfach an uns wenden. Die Kontaktinformationen dazu gibt es auf der Webseite. So viel Werbung darf ich ja bestimmt machen. Ist ja irgendwie auch dafür.
Auf jeden Fall.
Da hier. Ne? Und da kann sich, wie gesagt, jeder an uns wenden. Und dann kriegt man auch immer eine Antwort. Zum Nachfolgekompass gibt es noch einen tollen FAQ auf der Webseite, wo man viele, viele Informationen bekommt. Kann ich auch glatt empfehlen, da mal reinzuschauen.
Cool. Du sprachst jetzt immer von wir. Wie groß ist so der Ausschuss? Wie muss man sich das vorstellen?
Wir sind so, ich habe es gar nicht so ganz klar im Kopf, so 15 bis 20 Mitglieder. Es ist auch so, dass wir jetzt natürlich noch unter Corona-Bedingungen ein bisschen inaktiver sind. Also einige, die haben das Digitale nicht so auf dem Zettel, sind halt ein sehr gemischter Ausschuss und sagen, nee, ich komme wieder dazu, wenn es wieder vor Ort alles stattfindet. Andere sind natürlich, wir machen das jetzt seit 2 Jahren, gerade in was anderes involvieren nicht. Daher sind es ungefähr, ich würde mal sagen, 15 bis 20.
Mhm. Braucht ihr noch Unterstützung?
Wir brauchen immer Unterstützung. Jeder, der Lust hat und VWK-Mitglied in diesem Fall, ist nur für Mitglieder, der kann sich immer sehr, sehr gerne bei mir oder ich denke auch bei Corinna melden und dann sprechen wir darüber, wie man mitmachen kann. Das Ganze ist natürlich auch mit ein bisschen Engagement verbunden. Wir treffen uns, ich glaube, das sollte ich dazu einmal sagen, so bummelig alle 6 Wochen, momentan auch virtuell, sonst gerne auch vor Ort, besprechen die aktuellen Projekte, die Themen, die Anliegen. Das ist ja leider auch nicht alles immer so ganz einfach und arbeiten dann auch an den neuen Projekten, die wir so von uns her schieben. Das heißt, neben den regelmäßigen Treffen treffen sich natürlich auch noch die Projektgruppen. Ein bisschen Zeit geht dafür ins Land. Es lohnt sich, weil alleine das Team ganz toll, ganz hervorragend ist.
Genau, also wer Bock hat, Members only, aber meldet euch gerne bei Daniel.
Ich wollte gerade sagen, Merlin, häng dich da nicht auch noch rein.
Nein.
Nee, ich glaube, ihr habt ja wirklich schon mehr als genug Podcasts.
Ja, man muss Merlin manchmal zwingen, Urlaub zu nehmen und selbst dann ist er noch nicht ganz raus. Aber wo wir gerade bei Geschäftsführern sind, du bist ja nicht nur VEKler, sondern auch Geschäftsführer von der Ergon Datenprojekte GmbH. Was genau macht dein Unternehmen eigentlich?
Das Gute, also ist schwierig, das mal so einfach zu sagen. Wir sind ein IT-Dienstleister, einen starken Fokus auf Softwareentwicklung und Datenauswertung. Das heißt, Unternehmen kommen zu uns und möchten ihre Prozesse digitalisiert haben oder irgendein Problem digital gelöst haben. Und unser zweites starkes Steckenpferd ist, dass wir Datenauswertung machen. Da kommen Unternehmen zu uns und sagen, hey, ich habe irgendwie eine ganze Menge an Daten und möchte die irgendwie sinnvoll auswerten. Ich brauche ein paar Rückschlüsse und Informationen daraus. Und wir überlegen gemeinsam. Wir sind so knapp 25 Kollegen und Kolleginnen, machen das für unsere Kunden, die mehr oder weniger aus jedweder Branche kommen, so erfolgreiche Mittelständler oder Konzerne.
Das klingt für mich schon sehr spannend. Was fasziniert dich an eurem Geschäft?
Mich fasziniert an dem Geschäft natürlich einmal die ganze technologische Entwicklung, die wir haben. Das ist schon Wahnsinn, was inzwischen möglich ist, was früher irgendwie nicht möglich war. Ihr habt es ja am Anfang gesagt, ich mache das jetzt ja auch seit 23 Jahren. In Klammern, auch da graut es mir davor, irgendwann mal zu sagen, ich mache das seit 30 Jahren. finde es wahnsinnig spannend, was inzwischen geht, was früher überhaupt nicht möglich war. Das ganze Thema Big Data spricht ja, glaube ich, auch nicht für sich. Dann ist es für mich total spannend, also verschiedenen Herausforderungen der Kunden zu sehen, die sich ja auch ständig wandeln, die ja vom Technischen ins Fachliche, Methodische gehen. Und das ist herausfordernd, macht wahnsinnig viel Spaß, ist manchmal auch irre anstrengend. Aber dann kommt das Gute noch dazu. Das Schöne ist, ich habe ganz tolle Kollegen, das gibt es auch in der Branche, glaube ich, ganz so, dass ich auch jeden Tag tatsächlich gerne zur Arbeit komme, Kollegen und gerne arbeite.
Das klingt nach einem sehr ausgeglichenen Menschen.
Ja, da bin ich mir noch nicht so sicher, aber ich könnte es sein.
Aber das heißt, dass du auch Fan von Daten bist und also auch sagst, Daten sind definitiv eine Grundlage für eine gute Auswertung und Auswertungen sind eine Grundlage für gute Entscheidungen.
Ja, ihr hattet ja diesen Podcast in der Ankündigung so einen netten Untertitel gegeben. Ich weiß gar nicht mehr, wie das war. Sind Daten
wirklich so toll, wie alle sagen?
Genau, wirklich so toll, wie alle sagen. Und in diese Richtung geht ja die Frage. Und brauchst du Daten für Auswertung? Ja, aus irgendeiner Basis musst du das ja machen. Aber das Problem, was ja viele Unternehmen haben, ist die Datenqualität. Das will immer keiner wahrhaben. Datenqualität bringt ja irgendwie, macht keine Maschine schneller oder erhöht die Verkäufe auf den ersten Blick. Deshalb Systeme häufig schlecht gepflegt, die Daten natürlich nicht gut. Und dann kannst du natürlich auch nichts Gutes auswerten. Da gibt es ja diesen schönen Shit-in-Shit-out, die schöne Shit-in-Shit-out-Redewendung, die macht hier natürlich auch wirklich Sinn. Hast du schlechte Daten, kriegst du schlechte, also kommen Ergebnisse raus, die nicht stimmen, das fällt auf den ersten Blick nicht auf. Triffst du dann eine gute Entscheidung, wo kaum, außerdem machst du immer das Gegenteil von den Auswertungen. Das ist die Magie und der Computer ist dagegen. Mhm. Du kannst aber natürlich wahnsinnig. Wir haben schon viel mit Daten gemacht, um zu schauen, wie sich Lieferketten, wie so Maintenance-Zyklen in Werken verbessern lassen und so weiter und so fort. Da gibt es ja tausend und eine Anwendung. Wenn du gute Daten hast, mit den Daten gut umgehen kannst und ich glaube, dann kommt auch immer noch der Faktor Mensch dazu, wenn der Faktor Mensch bei dir auch funktioniert und du gute Thesen hast, warum sich dein Geschäft wie entwickelt, dann kannst du nämlich die Daten nutzen, um das Ganze zu validieren und wirklich auch gut.
Mhm. Ich glaube, das ist eins der Hauptprobleme, wenn es um den Umgang mit Daten geht, dass die Leute oftmals keine Vorstellung haben, was man damit bewegen kann. Also dass Daten für sich erstmal nichts wert sind, sondern dann halt nur in der Verarbeitung dann so einen Hebel entwickeln. Und das ist uns auch schon passiert. Also dass wir den Kunden dann gesagt haben, pass mal auf, wir haben hier Daten für euch ausgewertet. Und dann haben die uns angeguckt und gesagt, ja, und was soll ich damit? Da sage ich, aber guck mal, du könntest dadurch doch das und das. Ah, ja, ja, klar, dann, ah. So, und dann kam halt so ein Aha-Moment. Und ich glaube, das muss man bei den Leuten dann auch immer so ein bisschen herauskitzeln, weil das ist oftmals kein Selbstgänger, oder?
Nein, genau das musst du machen. Also wenn jemand nicht weiß, was er da mit den Daten machen kann oder soll, dann ist das ganz, 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 ganz schwierig, weil den Leuten auch irgendwie Idee fehlt, was fehlt denn zu denen? Häufig, ihr kennt ja, glaube ich, diese Marketingversprechen, wenn ihr euer ERP-System nur an unser Machine Learning Tool anschließt, werdet ihr tolle Erkenntnisgewinne haben. Und das ist natürlich totaler Bullshit. Das funktioniert, also funktioniert überhaupt nicht. Wir haben ein schönes Projekt gemacht für einen Kunden von uns, wo wir versucht haben, deren Absatzprognose zu verbessern, um deren Vorbereitungen, kommen so aus der Ökonomie, um deren Vorbereitung von Ware zu optimieren, weil die quasi tagtäglich immer sagen müssen, wie viel Ware sie vorbereiten für den nächsten Tag. Mhm. Diese Vorbereitung natürlich wahnsinnige Kosten verursacht, wenn sie nicht korrekt ist, weil du entweder Produkte nicht liefern kannst oder weil du einfach diese vorbereitete Ware wieder entsorgen musst. Und die haben auch mehrere hundert Outlets, das heißt, du redest auch über richtig, richtig viel Ware. Das haben wir wir haben uns gemeinsam mit ihnen zusammengesetzt, haben ein paar Thesen aufgebaut, was wohl deren Geschäft beeinflussen kann, nämlich sowas wie Wetter, weil das so ein Lieferdienst ist, ne? Ist das Wetter gut, dann sind weniger Leute zu Hause und bestellen irgendwas. Das ist so etwas wie Fernsehen, spielt der HSV auswärts, sitzen die Leute zu Hause und bestellen was, spielt er zu Hause, sind die Leute im Stadion und bestellen sie nichts. Und haben aber auch noch gesagt, kommen Ferien, spielen auch noch da rein. Wenn die Leute im Urlaub sind, ist auch keiner da, um irgendetwas zu bestellen, beziehungsweise dann kommen ein paar Touristen, dann gibt es wieder andere Effekte. Und diese Informationen, was läuft im Fernsehen, wie ist das Wetter und wie sind eigentlich die Ferien, hast du in keinem ERP-System. Und dann musst du natürlich erstmal mit dem Kunden so Theorien entwickeln, überlegen, woher bekommst du denn die Daten, spielst du ein. Und wenn das Ganze funktioniert, dann hätte das auch alles Bombe werden können, wenn nicht deren Leute vor Ort ohnehin das wüssten. Einspieler. Anstelle von Werbung präsentieren wir euch in unseren Sendungen immer tolle gemeinnützige Einrichtungen aus unserer Stadt. Heute die Bahnhofsmission Hamburg. Jeder Hamburger hat die Mitarbeitenden in der blauen Kleidung schon mal am Hauptbahnhof gesehen. Sie leisten Großartiges. Denn manchmal gerät das Leben aus der Spur. Dann brauchen Menschen Hilfe. Die Mitarbeitenden der Bahnhofsmission in Hamburg helfen jeden. Sofort, ohne Anmeldung, ohne Voraussetzung und gratis. Die Bahnhofsmissionen sind ein sicherer Ort in der Fremde. Für gestrandete Menschen und für alle Reisenden sind sie ein Ort der Hilfe. Und das tun die ehrenamtlichen Mitarbeitenden knapp 247.000 Mal im Jahr. Mehr Informationen finden Sie unter bahnhofsmission-hamburg.de. Unterstützung ist Ehrensache.
Das sind die großen Herausforderungen in eurer Branche. Also ja. Klar, man muss die Leute erstmal dahin bringen, aber was würdest du sagen, sind die größten Herausforderungen?
Die größten Herausforderungen, und das sind, glaube ich, viele, sind natürlich einmal, das ist allerdings das Pferd von hinten aufgezäumt, natürlich der Mangel an fachlichen Arbeitskräften. Uns fällt es wahnsinnig schwer, Leute. Wir suchen wirklich lange. Wir bilden Leute, die direkt von der Uni kommen, nochmal 6 Monate aus. Da kommen wir gar nicht drum herum. Das heißt, das ist einer der wichtigen. Dann geht es natürlich darum, was verspricht der Wettbewerb, was versprechen wir? Häufig ist, finde ich, verzerrt. Da gibt es so große Unternehmen aus den USA mit 3 Buchstaben, die nicht immer wahnsinnig viel versprechen, die nicht so richtig gut halten können. Und das verzerrt wirklich den Wettbewerb. Unsere Kunden erwarten manchmal Sachen, die du einfach nicht liefern kannst und gerade auch wie. Generell sind es natürlich dann aber auch noch die Bereitschaft zu Veränderungen, vielleicht auch eine visionäre, in Anführungsstrichen, Betrachtung im Unternehmen. Wir sehen ganz häufig, dass es gar nicht, dass die Digitalisierung mehr in den Mittelpunkt ihres Unternehmertums rückt, weil sie wahnsinnig viele ihrer Prozesse, ihrer Touchpoints mit Kunden inzwischen digital abbilden. Und das ist für uns so eine starke Herausforderung, wenn du dir den Markt an ganz, irgendwie so ganz, ganz viel.
Ja, kann ich sogar nachvollziehen. Also aus jeder Branche heißt es ja, ja, die Leute fehlen uns, Fachkräftemangel hier, Fachkräftemangel da. Ich find's klasse, dass ihr die Leute dann nochmal 6 Monate schult, um wirklich sicher zu gehen, dass ihr auch liefern könnt, dass die Leute dann auch in der Lage sind, ihre Qualifikationen rauszuführen.
Das müssen wir wirklich. Wir sind ja schon gar nicht so stark rausgearbeitet. Was uns ein bisschen unterscheidet von anderen, ist, dass wir einfach einen sehr spitzen Technologiefokus machen oder haben. Wir arbeiten hauptsächlich mit Microsoft-Technologie. Das ist nicht Uni-Standard. Da lernen die was anderes. Dass wir müssen die Leute tatsächlich noch von dem, was sie gelernt haben, was nicht so fern ist von dem, was wir machen, aber irgendwie auf unseren Technologien. Und dann natürlich auch noch dazu zu bringen, dass unsere neue Kollegen und Kolleginnen, die gerade von der Uni kommen, natürlich auch noch kundenkonform sind und nicht immer umfallen, wenn da irgendjemand was verdienen möchte.
Ihr habt das jetzt schon cool angerissen, ne? Digitalisierung ist nun mal Land auf Land ab in allen Branchen großes Thema, insbesondere auch bei uns in der Logistik. Du als, sagen wir mal, Außenstehender, wenn du jetzt uns als Unternehmen so betrachtest, wo siehst du die großen Hürden für mittelständische Unternehmen beim Thema Digitalisierung?
Die großen Hürden, ja, also was ich eben schon sagte, ist zu erkennen, wo es eigentlich die mögliche Digitalisierung, das Geschäft wirklich zu verbessern. Wo kann ich effektiv und effizient Projekte einsetzen, um auch einen Gewinn zu machen. Es gibt ja wahnsinnig viele Bullshit-Projekte, wo viel Geld rausgeschmissen wird, die niemand was hat außer den Dienstleistern. Das ist nicht so unser Ding. Ich glaube, das ist einer der Kernpunkte innerhalb der Bereitschaft der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen auf Veränderung und nicht nur der Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen, der Führungskräfte und so weiter und so fort. Ich glaube, das ist wirklich ein großes Thema, um es wahnsinnig zu haben, zu viel flöten gehen kann.
Wie wichtig ist das Thema New Work oder Arbeit 4.0, je nachdem, welchen Begriff man da lieber hört?
Ich finde New Work tatsächlich noch besser. Jetzt, also meinst du zur Digitalisierung oder generell?
Genau.
Okay,
immer offene Fragen stellen, dann kannst du die aufnehmen. Nein, also schon New Work so als Teil der Digitalisierung, weil wir merken ja schon, dass es darum geht, Arbeitswelten zu verändern. Nicht nur auf einer Prozessebene, nicht nur auf einer technologischen Ebene, sondern halt auch das ganze Software Environment drumherum. Ja. Und das gehört einfach dazu, weil wir haben hier auch die Erfahrung gemacht, du kannst Prozesse digitalisieren, du kannst Dinge automatisieren, aber am Ende musst du das überall machen, du musst zusehen, dass sich das komplett verändert, weil du kannst nicht nur etwas verändern, ohne gleich alles zu verändern, und deswegen musst du alles im Blick haben.
Ja, das stimmt, das merken wir, glaube ich, als Nutzer der Stadt Hamburg immer ganz häufig. da ist natürlich wahnsinnig viel dran, dass das ganze Thema New Work, die Digitalisierung nochmal stark beschleunigen muss. Wir haben das gemerkt, dass wir ins Homeoffice gehen und plötzlich an Stationen arbeiten müssen. Das ist, glaube ich, das Naheliegendste, dass wir irgendwie anfangen, dort digitaler zu kommunizieren. Aber damit einher geht natürlich dieses Ganze, mit digitalen Prozessen zu arbeiten. Vor ein paar Jahren, und das, ich habe mich immer geschämt, das nicht zu erzählen. Inzwischen kann ich es erzählen, weil ich auch weiß, es ist immer noch nicht bei allen so. Wir haben ja vor ein paar Jahren unser Büro tatsächlich auch komplett digital umgestellt, also Buchhaltung und so weiter und so fort, läuft digital. Wir haben unser Telefon auf IP-Telefonie umgestellt. Wir sind also tatsächlich in der Lage, eigentlich fast alles digital zu machen, außer unsere Tür zu öffnen. Und das beinhaltet also tatsächlich auch komplette digitale Prozesse. Das funktioniert wahnsinnig gut, und das sehen wir natürlich auch, dass gerade jetzt, wo Unternehmen vermehrt im Homeoffice sind, was ja ein großer Teil von New Work ist, immer digitaler sind, weil sie auch Prozesse digitaler brauchen. Und wir sehen dann natürlich auch, dass diese ganzen Lösungen von früher, die Monster-Excel-Sheets, nicht mehr so gut funktionieren, wenn sie aus dem Homeoffice betrieben. Fängt es nämlich an, dass da tatsächlich eine größere notwendig wird und auch Sinn macht, weil sie stabilisiert und strukturiert.
Gab ja viele Diskussionen jetzt darüber, ob das überhaupt nötig ist, New Work umzusetzen, egal jetzt wie krass man in dem Bereich vorprescht, also moderne Arbeitsplätze, moderne Arbeitszeitregelungen, Homeoffice hast du ja auch schon angesprochen, aber mal ehrlich, ist es nicht eigentlich Ehrensache, dass ich mich da irgendwie für meine Mitarbeiter in die Bresche stelle und dass ich sage, naja, also gerade das Beste ist halt gerade gut genug, weil am Ende geht's ja genau darum, ne? Also meine Aufgabe als Geschäftsführer ist es ja, den Menschen das richtige Umfeld zu bieten, und dann das sind meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, das sollte ich doch zusehen, Ehrensache, dass es denen gut geht und dass sie so gut wie möglich ausgestattet sind.
Ja, es gehört natürlich wahnsinnig viel dazu, dass das Materielle, was tatsächlich ja auch, ich sag mal, so eine Leistungsbereitschaft erhalten kann. Das ist, glaube ich, total wichtig, dass du ja nicht nur die Leute irgendwie verhätschelst, indem du denen einen guten Stuhl, einen guten Schreibtisch oder irgendwas darstellst, sondern du sorgst ja auch dafür, dass sie nicht krank werden. Also ich weiß nicht, wie das bei euch war. Bei mir war es tatsächlich so, ich habe 9 Monate auf so einem Klappstuhl am Esstisch gearbeitet, 3 Meter neben mir meine Frau auf dem Klappstuhl am Klappschreibtisch. Und ich hatte tatsächlich das erste Mal Rückenschmerzen. Nicht, überhaupt nicht lustig. Daher ganz klar, ich glaube, gutes Material zu Hause ist super, um so eine Leistungsbereitschaft zu erhalten, dass Kolleginnen auch wirklich das arbeiten können. Das ist ja für uns als Unternehmer wichtig, unternehmerisch gesehen, aber natürlich auch menschlich, dass es den Leuten gut geht und dass sie gut arbeiten können. Zu dem Thema New Work gehört ja aber nicht nur Materielles. Also ich weiß nicht, wie das bei euch war, bei uns waren die Familien ganz schön beeinflusst natürlich vom Homeoffice. Du hast gesehen, die Kinder laufen irgendwie drumherum. Es ist nicht so einfach zu schauen, wie regelt man jetzt die Arbeit zu Hause und so weiter und so fort. Und da haben wir schon gemerkt, dass natürlich zum Thema New Work, also nicht nur das Materielle gehört, sondern auch das Thema Arbeitsgesundheit. Also sprich, wie geht es eigentlich den Leuten mit der Art, wie sie arbeiten, mit der mentalen Belastung, die sie haben, mit der Belastung durch Familie, durch Nachbarn, deren Kinder auf deinem Kopf rumspringen und all sowas. Das gehört ja auch alles noch mit dazu. Also ich glaube, zum Thema New Work gehört natürlich neben diesem ganzen Homeoffice-Komplex, der ja dann auch kompliziert ist mit Material und dem ganzen Drumherum, natürlich auch noch wahnsinnig viel mehr. Ich würde ja beim New Work gerade auch immer dieses Thema, was so ein bisschen auch für mich aus der Agilität kommt, Mündigkeit der Mitarbeiter, also sprich, wie stark vertraust du deinen Mitarbeitern? Bist du immer noch ein Unternehmen, dessen Arbeitskommunikation über Faust auf den Tisch hätte ich jetzt hier gemacht, aber das hätte wahrscheinlich die Hörer nicht so amüsiert, über Faust auf den Tisch kommunizierst oder bist du irgendwie eher ein Unternehmen, was auf Augenhöhe kommt? Und ich glaube, das sind so Punkte, wo ich denke, da ist New Work total wichtig und das geht gar nicht ohne. Also die Ehrbarkeit, die du da auch genannt hast, oder Ehrensache, hast du, glaube ich, gesagt. Das beinhaltet ja eigentlich all solche Sachen, nämlich sprich, dass du dafür sorgst, dass es den Leuten gut geht und zwar so ein bisschen vollumfänglich. Als Unternehmer, Unternehmerin diese Fürsorgepflicht hast und nicht sagst, die sind ja im Homeoffice und ich habe den Schreibtisch hingestellt, jetzt habe ich aber auch genug getan, sondern dass man immer noch ein bisschen schaut, funktioniert das, sind die vielleicht überlastet mit so einer neuen Situation. Dann aber auch, glaube ich, einfach schaust, wie arbeitest du mit den Leuten? Bist du ehrbar? Bist du gut? Arbeitest du auf Augenhöhe?
Ja, das stimmt. Nein, es gehören auch eine ganze Menge softe Themen dazu. Wir haben hier bei uns, hatten wir die Sitralinge eingeladen. Das heißt also im ersten Lockdown, in der ersten Woche, hatten wir ja noch nicht ganz alles Equipment zusammen, obwohl wir schon, ich glaube, wir hatten irgendwie am ersten Tag schon 70% im Homeoffice. Das war schon total super. Aber um das so ein bisschen abzufedern, gerade da, wo die Betreuung nicht sichergestellt war, haben wir dann das quasi hier organisiert. Also sowas muss ein Unternehmen, finde ich, dann halt auch machen. Wir haben in diesem Jahr auch gesehen, dass halt durch diesen ganzen Lockdown, dass viel Urlaub Strecken hängen geblieben. Also du konntest ihn zwar nehmen, aber eigentlich auch nicht so richtig und. Wir haben dieses Jahr so drei Tage Sonderurlaub alle bekommen. Einen Tag für mich, einen Tag für mich und meine Familie und einen Tag, da konnten wir quasi uns mit einem Kollegen oder einer Kollegin treffen und halt den Tag miteinander zu verbringen, statt arbeiten. So, das waren so drei Tage Sonderurlaub, weil wir gesagt haben, das sind genau die Dinge, die halt in den letzten Jahren auch immer so ein bisschen liegen geblieben sind. Also die Zeit für sich nicht zu haben. Klar, viele, die dann irgendwie mit Kindern und der Betreuung beschäftigt waren oder gerade sich nicht so richtig um die Familie kümmern konnten, weil so weit auseinander. Oder aber halt auch, dass man mit den Kollegen mal das Schwätzchen hält. So, sowas gehört, finde ich, halt auch dazu.
Total.
Auf jeden Fall. Aber bleiben wir mal bei der Ausstattung vom Homeoffice, weil das ist ja natürlich auch, du sagtest ja auch, es ist immer so unterschiedlich, du saßt so irgendwie am Klapptisch. Bei uns war das eigentlich, also die physisch den Platz hatten, haben vom Unternehmen halt auch Schreibtisch und zwei Monitore und hin und her alles zur Verfügung gestellt bekommen. Was braucht es heutzutage eigentlich wirklich im gut ausgestatteten Homeoffice?
Ist natürlich eine sehr individuelle Betrachtung. Wir haben das Gleiche gemacht, wir haben auch allen Kollegen und Kolleginnen freigestellt, nehmt euch mit, was mehr oder weniger nicht an die Wand genagelt ist. Und wenn ihr das unbedingt mitnehmen wollt, dann nehmt's ab. Und haben aber gesehen, dass natürlich wahnsinnig viele Hardware mitgenommen haben, also Monitore, Kameras und so weiter und so fort. Das ist alles klar. Stühle wurden auch sehr viel mitgenommen. Tische weniger, Lampen noch weniger. Und das sind aber eigentlich die drei Komponenten, wo ich sagen würde, das ist immer das, was für mich ins sinnvolle Homeoffice gehört. Jetzt haben wir selbst, wie gesagt, ja im Wohnzimmer gearbeitet und jetzt fragt sich vielleicht die geneigte Hörerin, der geneigte Hörer, ja, warum hat denn der Daniel jetzt nicht selbst einen Bürostuhl mit in seinen an seinen Platz genommen, sondern hat er immer auf diesem Klappstuhl gearbeitet, bis er Rückenschmerzen hatte. Das war ja irgendwie auch vorhersehbar. Meine Frau und ich, wir wollten ja nun nicht im Wohnzimmer irgendwie diesen klobigen funktionalen, qualitativ sehr hochwertigen, aber wirklich nicht schönen Bürostuhl stehen haben, weil du ja wirklich dann nach Feierabend immer an die Arbeit denkst. Und deshalb haben wir einfach das nicht gemacht. Ich glaube, das machen auch viele oder werden auch viele in Zukunft nicht machen. Deshalb, das muss ich dann ja auch erzählen, sind wir gerade dazu übergegangen zu schauen, dass wir für unsere Kollegen und Kolleginnen individuelle Lösungen schaffen. Die können eigentlich mehr oder weniger in ein Möbelhaus ihrer Wahl laufen und sagen, ich hätte gerne dieses oder jenes. Und dann wird das geleast über einen Partner. Und wir finanzieren das dann gemeinsam, sodass du halt individuell schauen kannst, was passt an den Schreibtisch, der klein ist und vielleicht neben dem Bett steht, der aber trotzdem hoch und runter fahrbar ist mit einem schönen Stuhl, wo das Schlafzimmer dann nicht aussieht wie das Arbeitszimmer, wenn das da drin steht. Oder auch etwas, was da ins Wohnzimmer passt. Oder habe ich irgendwie ein großes Arbeitszimmer, wo ich einen schönen großen höhenverstellbaren Tisch habe, einen tollen Stuhl, der vielleicht auch eher funktional als hübsch ist und eine große Lampe oder irgendetwas ähnliches. Und das können wir jetzt selbst aussuchen und wie gesagt, gemeinsam finanzieren. Das ist für uns sehr schön. Das ist leider alles wahnsinnig kompliziert, aber es ist so schön und auch wiederum so kompliziert, dass wir jetzt daraus gerade eine Geschäftsidee machen und gerade live gehen mit unserer schönen Geschäftsidee, die heißt Xoros Home. Die Webseite ist noch nicht so aussagekräftig, aber in ein paar Wochen ist sie bestimmt super. Guck da immer gerne mal drauf.
Cool, ja, großartige Unterstützung, so ein Angebot, weil da stolpern ja viele drüber und sagen, oh Gott, wie mache ich's denn? Ne?
Genau. Bin ich genau gerade in der Situation, das ist witzig.
Du meinst jetzt, mit der Gründung sind wir genau in der Situation, oder?
Nein, dass ich meinen Schreibtisch zu Hause einrichten muss und nicht weiß, Wohnzimmer, Schlafzimmer.
Und hat dein Arbeitgeber da schon eine Lösung für gefunden?
Ich habe mit meinem Arbeitgeber noch nicht drüber gesprochen.
Ah, vielleicht eine gute Idee. Genau, zwei am Tisch lachen jetzt ja alle. Schmunzelt nur so halb.
Ja, ne, ich schmunze, weil geh los und regel das. Also,
ja,
sorry.
Ja, Digi, es liegt ja jetzt auch an der restlichen Einrichtung und muss dann gucken, wo der Platz am Ende überbleibt.
Ja, wegen deinem Echsenterrarium und allem.
Nein.
Aber Daniel, wir haben ja jetzt schon gesagt, es bedarf ja natürlich einer gewissen sozialen Struktur, um das New Work dann halt auch zum Leben zu erwecken. Es braucht natürlich eine vernünftige Ausstattung, aber es braucht ja natürlich auch eine Vorstellung davon, wie man diese hybriden Arbeitskulturen, Teil ist im Homeoffice, Teil ist vor Ort, das wechselt immer, wir sind da, sagen wir mal, ganz selten alle an einem Ort. Ne? Da braucht es ja auch eine Vorstellung davon, wie sollten Unternehmen dabei vorgehen, in so eine hybride Arbeitswelt einzutreten.
Boah, ist das eine fiese Frage. Also ich kann mal kurz erzählen, wie wir das machen. Wir nehmen auch gleich schon mal vorweg, das ist natürlich überhaupt nicht die Lösung für alle. Ich glaube, für euch wird das überhaupt nicht funktionieren. Bei uns ist es einfach so, wir versuchen tatsächlich eine hybride Arbeitsweise zu ermöglichen. Uns letztes Jahr im Oktober mit der ganzen Firma einmal zusammengesetzt. Das ging gerade so. Wir hatten so eine geringe Corona-Zahl und haben darüber gesprochen, wie wir gerne in Zukunft arbeiten. Wir haben uns darauf entschieden, das war so das Kernthema, zu sagen, wir machen auch in Zukunft 80% Homeoffice. Kern oder der Gedanke dahinter ist, dass man dann mindestens alle zwei Wochen einmal im Büro und vielleicht einmal beim Kunden ist und ansonsten das Homeoffice als Option hat. Wir haben ein ganz schönes Büro, ist auch momentan groß, halbwegs groß genug für uns alle, so dass auch alle öfter ins Büro kommen können. Wenn alle immer da sind, dann wird es schon nicht mehr passen, aber alle könnten mehrfach ins Büro kommen und haben dadurch mehr oder weniger gesagt, wir erlauben dieses hybride Arbeiten generell. Wir haben jetzt die Infrastruktur dafür geschaffen, dass wir Videocalls wirklich sehr gut auch als hybriden Call machen können. Sprich, wir haben eine professionelle Videoausrüstung im Konferenzraum installiert, professionelle Konferenzanlage, dass man auch gut hören, sprechen kann, funktioniert super. Das heißt, die Leute können miteinander, egal wo sie sind, Konferenzen machen. Es geht in Kunden, es ist erprobt, das funktioniert prima. Wir sind inzwischen auch so eingestellt, dass wir versuchen, auch in der Firma möglichst gleichberechtigt zu arbeiten, dass halt auch unsere Administration im Homeoffice arbeiten kann. Das heißt, wir regeln auch irgendwie die Möglichkeit bei uns runter, dass man seine Amazon-Einkäufe oder irgendwas anderes Einkäufe einfach zu uns ins Büro schicken kann. Es ist nicht mal da, außer unser Untermieter. Und der soll nun wirklich nicht unsere Post annehmen, dafür ist er nicht da. Also das heißt, wir versuchen da diese hybride Möglichkeit tatsächlich zu schaffen. Unser Büro wandelt sich gefühlt auch ein bisschen mehr und ich glaube, das wird auch immer mehr Richtung Lagerfeueratmosphäre gehen, dass wir einfach die Leute ins Büro bekommen, damit sie miteinander in Austausch gehen können und in Kleingruppen arbeiten und nicht wie früher, das war bei uns nie unbedingt so, aber wir hatten viele Einzelbüros, dass die Leute aber in ihr Einzelbüro gehen und dann da arbeiten, zur Mittagszeit einmal rausgucken und da dann wieder reingehen, sondern dass man eher offen sitzt, aber in so ein bisschen flexibel abtrennbaren Räumen. Das ist alles noch Zukunftsmusik, aber das ist die Richtung. Ich glaube, das funktioniert auch ganz gut. Wir haben auch flexible Arbeitszeiten. Das ist bei uns auch ganz wunderbar und uns ist es faktisch auch egal, solange es dem Kunden egal ist, wann man arbeitet. Es muss einfach nur die Arbeit gemacht werden und das geht eigentlich fast immer. Allerdings verstehe ich natürlich auch, dass wir da in einer wahnsinnig luxuriösen Lage sind. Das funktioniert bei euch wahrscheinlich schlecht. Ich vorstelle eure Fahrer, die arbeiten ganz schwierig im Homeoffice. Das ist wahrscheinlich eher nicht möglich und natürlich auch eine Problematik, die wir vielfach sehen, auch gerade bei Unternehmen, wo eine starke Administration ist, aber auch einen starken Bereich, der irgendwie außen sein muss. Und ich glaube, das ist natürlich damit irgendwie kein Problem für alle. Ich fürchte, dass eins der wichtigen Themen wird, dass man so eine Gleichheit schafft, dass man es schafft, irgendwie alle auf so einem Weg mitzunehmen, damit man gemeinsam aus dieser hybriden Arbeit ein bisschen einen Vorteil ziehen.
Mhm. Das denke ich auch. Also wir haben das so geregelt, dass bei uns ist jeder Dienstag, jeder Donnerstag ist Anwesenheitspflicht für alle. Mhm. Einfach weil wir gesagt haben, das sind unsere Community-Tage. Da kommen wir hier zusammen, da isst man hier zusammen Mittag, da geht man zusammen kickern oder mal spazieren oder so. Aber die sind für uns ganz wichtig und an allen anderen Tagen organisiert sich jedes Team selbst. Und wenn die meinen, sie müssten alle im Homeoffice sitzen, dann ist das so. Wenn sie meinen, wir kommen aber auch gerne am Mittwoch hier rein, auch super. Also das ist halt da braucht man, wie du eben schon gesagt hast, ne, da muss man auch einfach Vertrauen dann haben und Regeln vorgeben, die dann halt inhaltlich sinnvoll sind, also nicht willkürlich, sondern man sagt, okay, ganz fester Fokus, wir wollen dann halt auch Dinge zusammen hier machen, aber ansonsten macht jeder auch seinen Job und da haben wir Vertrauen drin und dann funktioniert es auch.
Also. Ja, denke ich auch. Also wir haben noch ein paar Ergänzungen gemacht, also wir haben so viele so Einbahnstraßen, Kommunikationswege, Newsletter und so weiter und so fort abgeschafft, dass jetzt alle miteinander im Videocall sind stattdessen, haben tatsächlich auch so ein paar virtuelle Events noch den realen Events hinzugefügt, haben jetzt vermehrt aber auch dafür gesorgt, dass wir Events noch real vor Ort machen, um die Leute wieder zusammenzukriegen. Ja. Das, was du vorhin sagtest mit den drei extra Tagen, das ist natürlich super, wenn da auch ein Tag ist, um die Kollegen ein bisschen mehr auseinanderzusetzen. Und eben verändern sich ja Leute dazu, temporär weg, sind wieder da und so weiter und so fort, dass dieser zwischenmenschliche Austausch da ist. Und die Menschen machen das ja auch. Ihr sagt ja auch, ihr seid ein People-Business, wir sagen von uns, das ist so wichtig. Und das heißt, wir sorgen eigentlich dafür, hybride, aber auch tatsächlich ganz dediziert nochmal on-site, vor allem mit dieser Austausch auch wirklich garantiert.
Also gerade während der Lockdown-Phase haben wir auch sehr positive Aspekte durch Homeoffice erfahren. Also wir können den Leuten da vertrauen, die Arbeit wird gemacht, alle sind durchaus erreichbar die ganze Zeit. Das Problem, was dabei natürlich besteht, die Vereinsamung, die darf man da echt nicht unterschätzen. Und deswegen fanden wir es umso wichtiger, dann die 2 Tage Anwesenheitspflicht wirklich auch abzustimmen. Und ich glaube, bisher hat sich da niemand beschwert. Im Gegenteil, die sind alle glücklich, dass sie wieder herkommen dürfen und auch die Leute wieder sehen. Weil es echt wichtig ist, die Kollegialität aufrechtzuerhalten und dann auch irgendwie ein Team zu formen.
Ja, absolut, absolut. Und schafft, also als reine Interessensfrage, schafft ihr das, dass alle kommen?
Ja, also es gibt natürlich die Ausnahmen, ne, wenn denn irgendwie, pass auf, ich habe da aber einen Arzttermin, den kann ich nur an dem Tag nehmen und so, also so, aber ansonsten sind alle immer da und das ist eigentlich auch gut. Also es ist auch nicht so, dass irgendjemand sagt, doof, ich muss jetzt in die Firma, sondern bisher habe ich das so wahrgenommen, dass alle das auch toll fanden, immer. Also ich persönlich mag es auch, wenn alle da sind, weil wenn man dann halt irgendwie durch die Büros geht und überall Leben ist und alles so.
Ja, na, dann gerade so, nach den Monaten, wo jetzt wirklich hier tote Hose war und viele oder ja nicht vielleicht nicht die meisten, aber die Hälfte der Leute ist grundsätzlich auch an den Tagen hier, wo sie zu Hause bleiben könnten. Ja. Selbst wenn sie eine ewig lange Anreise aus Lübeck oder den Umland haben.
Aus den finsteren Landkreisen rund um Hamburg.
Wir haben tatsächlich noch eine ganz geringe Anzahl an Leuten, die sagen, nee, Corona, ich möchte nicht irgendwie durch den öffentlichen Nahverkehr. Wir haben keine Parkplätze. Wir sitzen direkt am Hauptbahnhof, da gibt es wirklich alles, nur keine Parkplätze. Und da schaffen wir es zusammenzukriegen. Also es ist noch nicht ganz ideal. Ich hoffe, das kommt dann irgendwann mal.
Ach, bestimmt.
Ja, aber auch verständlich, wenn die Leute sagen, es ist mir alles noch nicht so richtig geheuer. Ne?
Absolut, das muss jeder ganz klar, für sich selbst entscheiden. Also wäre jetzt doof, wenn man sagen würde, New Work, Augenhöhe. Aber komm jetzt vor.
Cool. Vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, heute uns besucht hast, um mit uns ein bisschen Podcast aufzunehmen. Ich hoffe, du hattest so viel Spaß wie wir.
Absolut, na klar. Ich lächle ja die ganze Zeit.
Ja, das sehen ja die Hörer nicht.
Aber es hören die Hörer.
Stimmt, ein Lächeln kann man hören. Ja, vielen Dank dafür. Grüße auch an dieser Stelle wieder an alle VEK-Mitglieder. Bis zur nächsten Woche, wenn es heißt, und jetzt mal ehrlich, was genau macht die Hamburger Hilfsspende? Das hören wir in Folge 9 VEK at Friends mit der Stiftung Hamburger Hilfsspende zusammen mit Jochen Spätmann, Antonia Schmidt-Busse, die kennen wir ja schon aus der letzten Folge, und Herrn Rolfes. In Hamburg sagt man
tschüss.
Ciao.
Tschüss.